Ich freue mich über unsere Predigtreihe und mir ist der Schreibfehler, also ich weiß nicht, ob es ein Schreibfehler war, aber eigentlich müsste es wahrscheinlich Prophet Samuel heißen und nicht Prophesy Samuel oder Samuel Prophesy, wie auch immer. Wir stören uns nicht so sehr daran, aber es geht am Ende des Tages um den Propheten Samuel und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mag das, dass wir solche Predigtreihen haben über einzelne Bibelcharaktere. Weil bei den ganz oft geht es mir so, ich weiß nicht, vielleicht bist du besser da unterwegs und noch bibeltreuer wie ich, aber wenn ich so an manche Bibelcharaktere denke, dann denke ich immer erst so an diese positiven Geschichten von denen. So, ich denke dann an den David, der Zehntausende niedergemacht hat im Namen des Herrn. Oder ich denke an den Mose, der das Volk Israel rausgeführt hat. Ich denke an einen Petrus, der auf dem Wasser unterwegs war. Ich denke an so viele immer so, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich denke ganz oft immer so an dieses Positive von diesen Charakteren. Und dann liebe ich solche Predigtreihen, wie wir sie machen, dass wir uns wirklich mal die ganze Person anschauen und merken, cool, die haben ja auch Fehler gehabt wie du und ich. Und die waren gar nicht so heilig und perfekt, wie ich das manchmal in meinem Kopf so drin habe, dass ich denke, wow, so wie ein Petrus werde ich nie sein. Ja, doch, ist schon möglich. Und wir sehen das auch, wir haben das, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, Jürgen hat es angedeutet, es ist ja schon ein paar Tage her, dass wir diese Serie eigentlich gestartet haben. Da hatten wir diesen Familiengottesdienst hier mit der Nanny und sie hat über Hannah gepredigt. Und das ist eigentlich der Start dieser Geschichte von Samuel, weil ich versuche es mal ganz kurz nochmal zusammenzupacken für die, die es nicht mehr präsent haben. Also Hannah war die Ehefrau von Elkanah. Elkanah hatte noch eine andere Frau. Die andere Frau hatte Kinder, war aber unglücklich. Und Hannah war unglücklich, weil sie keine Kinder hatte. Die andere Frau war unglücklich, weil der Elkanah die Hannah ohne Kinder mehr geliebt hat wie die Frau mit Kindern. Und die Hannah wollte aber unbedingt Kinder haben. Und dann hat sie gebetet und sie war super verzweifelt. Und ich glaube, wir kennen das, wenn wir super verzweifelt sind, dann gehen wir, statistisch gesehen, ist das der öfteste Zeitpunkt, wenn wir uns in Gottes Gegenwart begeben wollen, immer dann, wenn es uns nicht gut geht und wir herausgefordert sind, dann erleben wir, wie Hannah eine Gebetserhörung erlebt. Sie wird plötzlich schwanger und sagt, Gott, wenn dieses Kind, das erste Kind, das ich gebäre, das widme ich dir. Nachdem es abgestillt ist, bringt sie es zu Eli in den Tempel und es wird Elis Diener und wächst bei Eli auf, lernt Gott kennen, hört Gottes Stimme. Wird ein ganz, ganz heftiger Richter, also im positiven Sinn heftig. Und das ist ungefähr das, was uns Nanny vor ein paar Wochen erzählt hat. Und ungefähr hier steigen wir jetzt ein. Ich habe heute, ich sag's euch gleich, ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen könnte es eine herausfordernde Thema heute werden. Aber ich lade dich ein, dein Herz aufzumachen und zu sagen, Gott, sprich du zu mir und zeig du mir auf, was da für mich dran ist. Wir haben, und das ist lustig, wir sind in einer Samuel-Reihe und das Thema, das ich heute habe, das hat Samuel eventuell aufgeschrieben, aber er taucht da drin eigentlich gar nicht wirklich auf, nämlich nur einmal. Das erste Wort in diesem Kapitel 4, da lesen wir was von Samuel und ansonsten lesen wir eigentlich nichts mehr von Samuel in dem Bereich, den wir uns heute anschauen werden. Aber wir steigen ein. Das Thema heißt heute, die Bundeslade fällt in die Hand der Philister. Und wir wollen uns anschauen, was wir davon mitnehmen können in unser alltägliches Leben. Samuel und Jürgen hat, ohne dass wir es abgesprochen haben, den Vers, den ich jetzt als erstes bringe, schon angeteasert. Samuel wächst bei Eli auf und es heißt über ihn, dass er heranwuchs. Und als Samuel heranwuchs, war der Herr mit ihm und ließ alle voraussagen, Samuels Eintreffen. Im ganzen Land, von Dan bis Beersheba, wussten die Israeliten, dass Samuel zum Propheten des Herrn bestimmt war. Der Herr erschien weiterhin in Silo und überbrachte Samuel dort Botschaften. Ich weiß nicht, ob du schon mal was mit einem Propheten zu tun hattest, aber Propheten haben, also ich bin immer so jemand, ich möchte gern kein Prophet sein, weil Propheten hatten in meinen Augen keinen schönen Job. Weil wenn wir ins Alte Testament gucken, dann kamen die Propheten immer nur dann, wenn das Volk Israel wieder mal auf Abwägen war. Das war ziemlich oft, deswegen gibt es ziemlich viele Prophetenbücher in der Bibel. Aber die hatten meistens keine gute Botschaft. Sie haben gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird bababababam passieren. Das Volk Israel hört es, denkt sich, Mensch, das ist ja eine Sache. Da könnte ich vielleicht drüber nachdenken und sie machen dann doch das Gegenteil und wundern sich dann am Ende, dass Gott seine Zusagen einhält und dass das Leben plötzlich nicht mehr so gesegnet ist und nicht mehr so schön ist und alle jammern und dann drehen sie sich wieder um zu Gott und sagen, oh Gott, es tut mir so leid und dann drehen sie um und Gott ist gnädig und dann segnet er sie wieder und ein paar Wochen später oder Monate oder Jahre, wie auch immer, machen sie das Gleiche wieder und sie drehen um und sie sagen wieder, ach ja, Gott ist schon okay, aber es gibt andere Götter, die sind auch ganz cool. Lass doch mal ausprobieren, wie die so drauf sind. Und das Interessante ist, so ein Prophet kann ich daran erkennen, ob das, was er voraussagt, ob es eintrifft, ob es ein Prophet Gottes ist. So ein kleiner Hinweis, das ist zum Beispiel der Punkt, warum sich 600 Jahre nach Jesus, als sich Mohammed auf die Bühne gewagt hat, gesagt hat am Anfang, ich bin ein Prophet des Buches. Und die Christen und Juden hatten aber die Ansage, wenn ein Prophet Gottes auftritt, dann kann er Zeichen und Wunder tun. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn du Prophet Gottes bist, dann tu Zeichen und Wunder. Er konnte keine Zeichen und Wunder tun. Deswegen haben die Christen und die Juden ihm quasi gesagt, du bist irgendein Prophet, aber nicht von unserem Gott. Und das ist dann auch der Moment, wo es kippt beim Islam, wo dann aus den Menschen des Buchs, wie es im Koran heißt an manchen Stellen, auf einmal die Feinde werden, die alle niedergemetzelt werden müssen. Einfach weil er nicht die Bedingungen eines Propheten erfüllt hat, wie ihn das Wort Gottes vorhersagt. Und das ist ganz wichtig, weil wir haben ganz oft, habe ich schon erlebt, dass Menschen kommen und prophetische Eindrücke gegeben haben und die haben sich nie erfüllt. Aber sie wurden gehypt als die Propheten des Herrn und wenn die was sagen, dann wow. Und ich denke mir, und manchmal habe ich auch solche Prophetentypen erlebt, die Dinge gesagt haben, die so nicht im Wort Gottes standen. Und plötzlich eine komplett neue Offenbarung bekommen haben. Und ich habe mal lustigerweise mit einer Frau gesprochen, die, also ich war so spazieren und sie guckt mich an und ich hatte so in meinen Kopfhörern ein bisschen Worship und ich war so auf einem Feldweg unterwegs und habe so richtig schön Hände gehoben und gebetet und war ziemlich laut und die Frau war so an so einem Weinberg und hat da irgendwie gearbeitet und guckt mich an und ich grüße die so und sage, ja, schönen Tag und so. Und die, ja, ach, kommen ja so selten Leute hier vorbei. Und dann sage ich, ja, okay. Ich habe gemerkt, okay, die Frau braucht irgendwie, glaube ich, ein Gespräch. Und ich hatte nicht so viel Zeit, weil ich meine Tochter vom Kindergarten abholen musste. Ich sage, komm, 5 Minuten habe ich. Innerhalb von 3 Sätzen hat sich herausgestellt, dass sie eine Zeugin Jehovas war. Und die mir dann erklärt hat, und ich habe gesagt, ja, ich bin Pastor. Und sie sagt, ah ja, das ist ja super, dann kann sie mir, jetzt erzählt sie mir was. Dann hat sie mir erzählt, dass 1936 irgend so ein Dude irgendwas entdeckt hat, was 2000 Jahre Kirchengeschichte vorher noch keiner entdeckt hat. Und dann habe ich sie nun zurückgefragt, ja, glaubst du wirklich, dass das stimmt? Also zum einen macht es inhaltlich gerade überhaupt keinen Sinn und zum anderen, wenn es so wäre, glaubst du nicht, dass es innerhalb von 2000 Jahren Kirchengeschichte schon irgendjemand anderem mal gegeben hätte, der dieselbe Offenbarung vom Herrn bekommen hätte? Weiß ich nicht. Und dann, aber genauso funktioniert es. Wir haben Propheten, Menschen, die manchmal auch vermeintlich meinen, sie sind prophetisch begabt oder haben eine Prophetensalbung. Sie hauen manchmal Sachen raus, die so bei den Haaren herbeigezogen sind, wo man sich manchmal fragt, wo kommt das her? Also das ist nie im Wort gegründet. Und eine Sache können wir immer, wenn Prophetien in unser Leben hineinkommen, können wir immer prüfen am Wort Gottes, weil Gott widerspricht sich am Ende des Tages nicht. Gott verändert sein Wort nicht mehr. Und wenn dir Menschen kommen und dir prophetische Eindrücke weitergeben und du merkst, passt mit der Bibel überhaupt nicht überein, dann kannst du, wie die Bibel schön sagt, prüf alles und behalte das Gute und das darfst du wegschmeißen. Und das ist so wichtig, weil wir sind in einer Zeit auch, wo wir mit YouTube und TikTok und Instagram so viele verschiedenste Prediger auf dieser Welt uns reinziehen können. Und am Ende des Tages sind einfach richtig viele auch richtig weird und einfach komisch und haben eine Theologie, die einfach irgendwie daneben ist, wo du merkst, okay, sie ist nicht im Wort Gottes begründet, sondern das sind Dinge rausgeschnitten worden und weggelassen worden, die mir vielleicht nicht so Spaß gemacht haben. Das sind Dinge, die ich vielleicht nicht so schön finde, wo ich vielleicht heute sagen würde, ja, aber ich merke doch, dass wir sind doch viel weiter und wir wissen doch, dass heute viel besser ist. Kurze Nebenrandnotiz an dieser Stelle. Ich habe die Tage, habe ich ein Posting gesehen, wo es um die Gesetze in Levitikus ging und um die Reinheitsgebote und wo Gott da Gesetze gemacht hat und gesagt hat, wie das Volk Israel sich reinigen soll. Und es ist bis heute immer noch so, dass das, was Gott da im Levitikus, und das sind, sagen wir mal, roundabout 6, 7, 8.000 Jahre her, dass das, wenn man mal so grob schätzt, vielleicht auch ein bisschen länger, dass Gott es niedergeschrieben hat und gesagt hat, hey, so sollt ihr euch reinigen. Und es macht heute, sagen Mediziner, es macht bis heute noch Sinn, dass man zum Beispiel, ich glaube, ein Beispiel war, dass man unter fließendem Wasser sich die Hände waschen soll und nicht in einem stehenden Gewässer zum Beispiel. Und da merke ich doch, das Wort Gottes brauchen wir heute nicht mehr verändern. Das ist damals aktuell gewesen und es ist heute immer noch aktuell. Deswegen, wenn wir mit Propheten zu tun haben, prüft alles, was sie sagen. Nehmt nichts einfach nur an. Prüft auch das, was ich sage. Wenn ich predige, ich hoffe, ich predige aus dem Wort alles, was ich sage, aber ihr dürft es gerne prüfen und wenn ihr merkt, wenn du erzählst, einfach mischt, kommt gerne auf mich zu in einer liebevollen Art und Weise und erklärt mir das und dann höre ich mir das an und dann überlege ich, ob ich glaube, dass ich weiterhin recht habe oder ob ich vielleicht auch sage, nee, cool, den Gedanken hatte ich so noch gar nie. Lass mal drüber nachdenken. Es gibt einen kleinen Zeitsprung zwischen Kapitel 3 in 1. Samuel und Kapitel 4 und wir steigen jetzt mal ein in Kapitel 4. Und hier ist dieser Moment, in dem Samuel einmal kurz auftaucht und ab jetzt nicht mehr in den nächsten 3 Kapiteln. Und Samuels Worte richteten sich an das ganze Volk Israel. Punkt. Israel führte Krieg gegen die Philister. Also das Spannende ist, die Bibel gibt uns keinen Hinweis darauf, ob Samuel gesagt hat, dass das Volk Israel gegen die Philister Krieg führen soll oder wie sie gegen sie Krieg führen sollen, sondern es heißt einfach, Samuel hat was gesagt. Die biblischen Schreiber haben es nicht für wichtig genug empfunden, dass es uns überliefert wird, aber wir lesen danach, Israel führte Krieg gegen die Philister. Die Israeliten lagerten bei Eben-Ezer, die Philister standen bei Afek. Die Philister griffen an, besiegten Israel und töteten etwa 4.000 Männer. Kurzer Hinweis an dieser Stelle, heute werden sehr viele Menschen in der Bibel sterben, in den Texten, die wir uns angucken, aber das gehört auch ein bisschen dazu. Wir sehen, Israel führt Krieg, aber nicht besonders erfolgreich. Jetzt können wir doch denken, wow, das Volk Gottes, die den lebendigen Gott auf ihrer Seite haben, die müssen doch jeden Kampf gewinnen. Wir schauen uns an, warum nicht. Und lesen mal weiter, nächster Vers. Und als das Volk Israel ins Lager zurückkam, fragten die Anführer, warum hat der Herr es zugelassen, dass die Philister uns besiegen? Dann beschlossen sie, wir wollen die Bundeslade des Herrn in Silo holen, damit er in unsere Mitte kommt und uns vor unseren Feinden retten wird. Mal kurzes Handzeichen. Wer glaubt, dass das eine ziemlich gute Idee ist, die Bundeslade zu holen, damit die Herrlichkeit Gottes in der Mitte ist? Okay, eine Hand geht hoch. Cool, 2 Hände gehen hoch. 3. Ja, theoretisch ja. Wir schauen uns gleich, warum es nicht so eine ganz smarte Idee war in dem Moment. Die Bundeslade, für die allermeisten werden es wissen, war damals im Zelt Gottes, im Allerheiligsten, einem Raum, in den der Hohepriester einmal im Jahr hineingehen durfte. Das ist ein wichtiger Grundgedanke. Wir haben als Nani gepredigt hat, haben wir etwas auch über die Söhne von Eli ganz kurz gehört. Die Söhne von Eli sind ganz wichtig, sie heißen Hofni und Pinhas und es waren Priester im Volk Israel, die ihren Dienst aber auf die allerschlechteste Art und Weise gemacht haben. Also wenn du dir einen sehr schlechten Pastor vorstellst, die haben das vertausendfacht im Potenzial ausgelebt. Die waren so weit weg von den Gesetzen Gottes, sie waren so weit weg von dem, was Gott geboten hat, dass es eigentlich spannend ist, wie lange sie ihren Dienst machen durften. Auf jeden Fall heißt es, wir springen ein bisschen im Text, weil es sehr viel Text ist an der Stelle. Sagen Sie, die Idee ist, cool, wir gehen los, wir holen die Bundeslade, dann haben wir die Herrlichkeit Gottes bei uns. Und Hofni und Pinhas als die Priester gehen dahin, gehen ins Zelt, entweihen das Allerheiligste, indem sie reingehen und die Bundeslade einfach rausholen und sie an die Front bringen. Wir lesen das auch in den nächsten Versen. Da heißt es, das Volk schickte Männer nach Silo, die Bundeslade des Herrn, des Allmächtigen, zwischen den Cherubim drohend holen sollten. Hofni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, begleiteten die Lade Gottes. Als die Bundeslade des Herrn im Lager ankam, schrien die Israeliten so laut vor Freude, dass die Erde bebte. Cool. Das ist doch mal Worship, oder? Das ist die Art von Worship, die ich mir wünsche in unserer Kirche, dass wenn wir anfangen zu worshipen, dass das Gebäude wackelt, dass alle möglichen Leute im nächsten Umkreis von diesem Haus denken sich, ach du Schande, was ist hier los? Da geht's ab, da will ich dabei sein. Wow! So, wollen wir das anfangen, das so zu leben? Das finde ich richtig cool. Definitiv haben die Israeliten zu diesem Zeitpunkt erkannt, die Bundeslade Gottes ist der Ort, wo Gottes Herrlichkeit war. Und sie dachten, cool, wir holen uns die Herrlichkeit Gottes auf unsere Seite, weil dann können wir das machen. Was sie nicht mehr auf dem Schirm hatten, dass Gott nicht in die Kiste passt. Im Endeffekt war die Bundeslade in diesem Moment, weil sie nicht im Auftrag Gottes geholt wurde, eine Kiste aus Holz und Metall. Nicht mehr und nicht weniger. Das Volk Israel hat vergessen, dass ihre Kraftquelle Gott, der lebendige Gott ist. Und haben gedacht, eine Holzkiste ist ihre Kraftquelle. Weil sie dachten, das Symbol rettet sie. Und ich bin ganz ehrlich, wir Christen sind heute oft nicht anders. Wir tragen Kreuze um unseren Hals. Ob wir an Jesus glauben oder ob wir nicht an Jesus glauben, es ist oftmals nur noch ein Modeaccessoire. Ich gehe ganz oft, wenn ich Leute sehe, die mit einer Kreuzkette um den Hals rumlaufen, gehe ich mir mal hin und frage, hey cool, dass du ein Kreuz trägst, was bedeutet das? Also kannst du mir erklären, was bedeutet? Ganz oft kriege ich die gleiche Antwort, ah, es sieht schön aus. Ich, wow, wirklich? Ja, das ist doch cool, oder? Und ich habe meine Frau getroffen, die war wirklich, von ihrem Kleidungsstil hat sie definitiv auf die andere Seite gehört und nicht auf die göttliche. Also Tattoos und sonst auch auf, also wirklich sehr okkult auch. Und sie trägt ein Kreuz. Und ich sage ihr, warum trägst du dieses Kreuz? Ja, es sieht schön aus. Weil sie nicht versteht, worum es geht. Habe ich auch mal gesagt, cool, dass du das so siehst. Darf ich dir, also wenn du Zeit und Lust hast, erkläre ich dir gerne, was dieses Kreuz wirklich bedeutet. Hatte sie dann nicht, weil sie gemerkt hat, dass es irgendwie komisch wird, wenn ich ihr erkläre, dass sie da einfach bloß billigen Schmuck trägt, der keinen Wert hat. Aber genau das ist es. Und wir Christen sind oft genauso. Wir machen Dinge, wir nehmen Gegenstände, wir nehmen Rituale, wir nehmen irgendwelche Sachen, in die eine Bedeutung mal gehabt haben, aber für uns die Bedeutung eine Erinnerung ist und eben keine Kraft am Ende des Tages mehr hat. Und wisst ihr, Gott setzt seine Kraft und seine Weisheit ein nach seinem Willen, nicht nach meinem Willen. Und dass das Volk Israel sich die Bundeslade holt, ohne den Auftrag Gottes zu haben, die Bundeslade zu holen, zeigt in diesem Zeitpunkt, wie weit sich das Volk Israel in dem Moment schon von Gott und seinen Geboten entfernt hatte. Es war für sie eine Erinnerung, ein Symbol, dass am Ende des Tages, da wo die Bundeslade war, wenn die Herrlichkeit Gottes da war, dann sind Zeichen und Wunder passiert. Wir erinnern uns an Exodus, wo die Feuersäule oder Wolkensäule, je nach Tageszeit, vor ihnen oder hinter ihnen herging und sich plötzlich das Meer geteilt hat, wo ein Mose einen Stecken nimmt und auf den Stein hauen darf und plötzlich kommt Wasser raus und dann im Frust haut er nochmal drauf und macht die gleiche Sache und das gleiche Wunder passiert und damit verspielt er sein Recht, in das heilige Land zu gehen. Krass, oder? So, also, und Gott lässt da nicht so gerne mit sich spielen. Und wisst ihr, das Volk Israel, und das finde ich ja noch cool, sie holen die Bundeslade, sie machen eine Party, der Boden scheppert. Und ihr müsst euch vorstellen, damals wurde Krieg geführt, immer so über so ein Tal. Und das heißt, die haben Party gemacht ohne Ende, haben Gott gefeiert, dachten, ja, jetzt ist die Herrlichkeit Gottes da, weil wir haben die Bundeslade. Auf der anderen Seite, bei den Philistern, die hören das, was passiert bei ihnen, die kriegen Angst. Warum? Weil der Gott Israels ist ein bekannter Gott. Die Geschichten, die Gott mit seinem Volk gemacht hat, waren damals schon bekannt, überall. Und die denken sich, sorry für den Begriff, scheiße, die haben die Herrlichkeit Gottes jetzt da. Jetzt haben wir verloren, wir können gar nichts mehr machen. Und was machen die Philister? Die Leiter der Philister stehen hin und sagen, hey, jetzt haben wir diese Kiste da, kein Problem. Wir kennen die Geschichten, was passiert ist, wenn die Bundeslade bei ihnen war. Aber lasst uns alles in die Waagschale werfen. Lasst uns kämpfen, wie wir noch nie gekämpft haben. Und das ist krass. Und wisst ihr, Gott funktioniert so nicht. Nur weil ich bestimmte Rituale mache, wird die Herrlichkeit Gottes nicht kommen. Vielleicht hast du es mal erlebt, dass du auf den Knien warst und die Herrlichkeit Gottes hat dich übermannt. Und dann denkst du dir, ah krass, wenn ich auf die Knie gehe, dann kommt immer die Herrlichkeit Gottes. Nee. Vielleicht hast du schon mal erlebt, dass du ein bestimmtes Lied gesungen hast und immer wenn du dieses Lied singst, dann passiert was in dir. Und du denkst, wow, yes, ist die Herrlichkeit Gottes da. Ich sage euch eins, ich war Worshipleiter in einer Baptistengemeinde, die verrückterweise gar nicht so arg baptistisch war, weil sie sehr charismatisch unterwegs war. Und ich wusste, da waren 500, 600 Leute im Gottesdienst. Und wenn ich wollte, dass sie aufstehen und mir nachher sagen, sie haben Gott erlebt, dann musste ich einen Song spielen. Egal wie schräg das vorher war, wie gut das vorher war, sobald ich diesen Song gespielt habe, ist die ganze Gemeinde aufgestanden, haben die Hände gehoben und kam nachher und ich habe es getestet. Ich habe Worship-Sets gehabt, wo ich diesen Song einfach nicht eingebaut habe. Und da kamen Leute nachher zu mir und sagten, ah, also, hey, es war schon gut, aber irgendwie hat der Gott nicht so spürbar. Die Woche drauf habe ich diesen Song wieder eingebaut und alles so, Halleluja! Endlich war der Herr wieder da! Und ich denke mir so, nee, was bei dir falsch? So funktioniert Gott nicht. Gott funktioniert nicht über Rituale. Gott funktioniert nicht dadurch, dass ich ein bisschen faste und irgendwie mal wieder faste und wieder mal faste und wieder mal faste. Das ist eine gute Sache und ich kann Gott ein Anliegen in meinem Herzen wichtig machen, wenn ich für was einstehen möchte. Aber nur weil ich faste, heißt es am Ende des Tages nicht, dass Gott auf mich hört. Gott ist kein Zigarettenautomat, wo ich oben was reinschmeiße und unten rausziehen kann, was ich haben will. Gottes Wille ist so viel größer und mächtiger und wichtiger wie mein Wille. Und damit haben wir oft ein Problem. Weil wir das Gefühl haben, wir wissen es doch besser wie Gott. Und ich kann Gottes Willen nicht erzwingen. Die Israeliten haben gefeiert, sodass die Erde gebebt haben. Wisst ihr, es gibt manchmal so Momente, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das mitbekommen, ich glaube, letztes Wochenende war das, war in München eine große Konferenz. Vielleicht habt ihr das gesehen, UNUM hieß die. Ich weiß, bis heute kann mir nicht merken, wofür UNUM steht, aber inhaltlich ging es darum, dass verschiedenste Denominationen zusammenkamen und Einheit proklamiert haben. Das Wort Gottes gefeiert haben, Worship gemacht haben. Und da haben sich auf Social Media, haben sich im Vorfeld diese ganzen, schere ich jetzt über einen Kamm, aber ich möchte es trotzdem der Einfachheit halber kurz machen. So linksradikale Gruppierungen, LGBTQ und Co., all die, die sagen, alles, was im Wort Gottes steht, ist veraltet und brauchen wir heute nicht mehr, weil wir sind ja so viel weiter und so viel klüger und Freiheit ist alles, was wir brauchen, haben einen riesen Aufstand gemacht und zu einer riesigen Kundgebung geladen. Ja, wir sind gegen UNUM und wir sind gegen diese rechtsradikalen Christen, die sich da treffen und die Menschen hassen und überhaupt. Und ich denke so, wow, ihr habt nicht verstanden, worum es geht, aber okay. Die Veranstalter der UNO haben mitbekommen, dass das irgendwie freitags geplant war, dass dort eine große Demonstration passiert. Und sie standen zusammen und sie haben gebetet. Und das habe ich montags dann gehört, weil Leute aus unserer Allianz waren, von Heilbronn waren Leute dort auf dieser Konferenz. Und haben gesagt, und sie haben dann gebetet und haben einfach für großen Regen gebetet. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert. Doch, ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen, wenn ich so anfange. Aber was ist passiert am Freitagabend zu der Zeit, wo diese Kundgebung stattgefunden hat, ist in München der Himmel aufgebrochen und es hat Fluten gegeben. Es waren von Tausenden, die sich angemeldet hatten zu dieser Demonstration, waren nachher 28 Leute da. Wo ich mir dachte, wow, euer Anliegen ist aber richtig wichtig, dass ihr euch von Regen aufhalten lasst. Hey, krass. Und wir sehen, wenn wir in Einheit kommen als Christen, dann passiert was. Aber nicht nur, weil wir als Christen zusammen in Einheit kommen, passiert was, sondern weil wir die Gegenwart Gottes suchen, weil wir die Herrlichkeit Gottes suchen, passiert was. Und nicht, weil da ein paar christliche Leiter auf einer Bühne standen und für Regen gebetet haben, ist das gekommen, sondern weil sie Einheit proklamiert haben und weil sie die Herrlichkeit Gottes hochgehalten haben. Wir lesen weiter, wie die Geschichte in diesem Krieg oder diesem Kampf ausgeht, Vers 10. Also kämpften die Philister und wieder wurden die Israeliten besiegt. Warte, was? Die Philister kämpften und wieder wurden die Israeliten besiegt und wandten sich um und flohen in ihre Zelte. Hatten die nicht die Bundeslade da? Hatten die nicht die Herrlichkeit Gottes da? Ziemlich schwacher Gott in diesem Moment, oder? Wenn er sich von so ein paar Menschen besiegen lässt. Das lesen wir hier. Die Niederlage war groß, denn an jenem Tag fielen 30.000 Israeliten. Wir haben am Anfang der Geschichte, waren es 4.000, jetzt sind wir bei 34.000, die schon tot sind. Die Lade Gottes wurde erbeutet. Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, wurden getötet. Warum ist es passiert? Weil sich das Volk Israel mal wieder von Gott entfernt hatte. Und deshalb war diese Bundeslade in diesem Moment eine nutzlose Kiste. Und wisst ihr, Menschen, Klammer auf, und auch Gemeinden, versuchen ganz oft aus der Erinnerung von Gottes Segnungen zu leben. Weil Gott früher eingegriffen hat, wird es heute wieder tun. Ich würde den Satz umformulieren. Weil Gott früher eingegriffen hat, kann er es wieder tun. Ein wichtiger Unterschied. Weil auf der einen Seite stehe ich hin und sage, ich will, dass Gott was tut, was ich möchte. Oder ich sage, ich gebe Gott seinen heiligen Freiraum. Ich sage, ich traue dir zu, dass du es tun kannst, aber ich lasse dir die Freiheit, es zu tun, wie und was du tun möchtest. Und wisst ihr, ich bin zutiefst davon überzeugt, geistliche Siege erwachsen auch heute aus einer ständig erneuerten Beziehung zu Gott. Nur weil ich mich einmal für Jesus entschieden habe, heißt es nicht, dass mir die ganze Zeit Segnungen und alles Mögliche passiert, wenn ich danach lebe, wie wenn ich Jesus noch nie in meinem Leben begegnet wäre. Es gibt im Lukas-Evangelium gibt's eine Stelle, wo es heißt, dass es Menschen geben wird, die sagen, aber zu Jesus, wir haben doch Herr, Herr gesagt. Und Jesus sagt, keine Ahnung, wer du bist. Also sich für Jesus zu entscheiden, ist der erste Schritt, mit Jesus zu leben und seine Beziehung immer wieder zu erneuern und frisch zu halten und wach zu halten. Das ist ein ganz wichtiger Job. Das ist wie wenn wir verheiratet sind. Dann reicht es auch nicht, dass ich einmal Ja gesagt habe, sondern dann gibt es diese Momente, wo ich immer wieder neu in meine Ehe, in meine Beziehung hinein investieren muss. Warum? Weil sonst geht es kaputt. Und keine Angst, ich weiß, wovon ich rede. Und das ist der Punkt. Und es ist so, so wichtig, dass wir das lernen. Und es geht mit unserer Beziehung zu Gott genauso. Nur weil ich einmal Ja gesagt habe zu Gott, heißt es nicht, dass für immer mir Segen hinterhergehen wird. Sondern ich darf immer wieder neu, jeden Morgen neu und jeden Tag neu in meine Beziehung zu Gott investieren. Es reicht nicht, dass du einmal am Anfang Bibel liest im Monat und dann sagst, ja, das reicht jetzt bis zum Ende. Irgendwann machen wir wieder. Es reicht nicht, dass du sonntags in den Gottesdienst kommst, um deine Zeit mit Jesus aufzutanken, sondern du brauchst sie jeden Tag neu, damit unser Feuer und unsere Leidenschaft brennt. Und wisst ihr, es gibt einen super spannenden Psalm von Asaf, der die Geschichte vom Volk Israel, vom Auszug in Ägypten bis nach der Regentschaft von David zusammenfasst. Und das machen das Volk Israel macht es sehr gerne. Und es ist auch sehr wichtig, dass wir uns immer wieder erinnern, was Gott getan hat. Aber nicht, um Gott in eine Box zu stecken und zu sagen, weil er es auf diese Art und Weise gemacht hat, muss er es wieder auf diese Art und Weise machen. Sondern um zu sagen, hey, Gott hat eingegriffen und ich traue ihm zu, dass er es wieder tut. Und wir lesen da mal einen größeren Abschnitt. Weil warum wird dieser Psalm in der Bibel stehen? Er steht da drin, damit wir eigentlich daraus lernen können, nicht die gleichen Fehler zu machen wie das Volk Israel immer wieder. Also der Gedanke war, lest es, damit ihr nicht die gleichen Fehler macht wie eure Vorfahren. Und dann lesen wir Psalm 78, Vers 56. Doch obwohl er all dies für sie tat, hörten sie nicht auf Gott den Höchsten. Hörten sie nicht auf, Gott den Höchsten herauszufordern, lehnten sich gegen ihn auf und weigerten sich, seinen Geboten zu gehorchen. Also ihr müsst euch vorstellen, da kam die Exodus-Geschichte. Gott hat rausgeführt, Gott hat gerettet, Gott hat Wunder getan, Jericho, all diese Dinge. Sie fielen ab und waren so treulos, wie ihre Eltern es gewesen waren. Sie waren nutzlos, wie ein schlaffer Bogen. Ich weiß nicht, ich habe schon mal versucht mit einem Pfeil und Bogen, also wer von euch hat schon mal so Pfeil und Bogen geschossen? Ziemlich cool, oder? Also ich fand das richtig krass. Ich habe das erste Mal gemacht mit so einem richtigen Sportbogen und ich hatte hier nicht so eine Unterarmschiene dran. Und ich habe das Ding durchgezogen und das Ding losgelassen und diese Sehne knallte mir gegen den Unterarm und es tat so weh. Und ich habe natürlich den Bogen weggezogen und habe den Pfeil, was weiß ich, wohin gejagt. Aber das Interessante ist, wenn der Bogen keine Spannung hat, dann fliegt der Pfeil keine 3 Meter weit. Dann werfe ich den von Hand weiter, wie wenn ich den mit diesem Bogen schieße. Und wisst ihr, ein Pfeil und Bogen hat eine Bestimmung. Die Aufgabe von so einem Pfeil und Bogen ist, dass du aus der Ferne ein Ziel treffen kannst. und in den allermeisten Fällen hoffentlich tödlich verwunden. Aber ein schlaffer Bogen kann das nicht. Mit einem schlaffen Bogen kannst du allerhöchstens in den Nahkampf gehen und jemandem den auf den Kopf hauen, aber dafür ist der Bogen eigentlich nicht gedacht. Sie waren nutzlos wie ein schlaffer Bogen. Sie machten Gott zornig, weil sie andere Göttern Altäre errichteten. Sie reizten seine Eifersucht mit ihren Götzen. Als Gott das sah, entflammte sein Zorn und heftig verstieß er Israel. Wir sind oft unterwegs und wir predigen ganz viel Gutes, aber wir predigen ganz oft einfach nur diesen Eieiei und Uzuzuz Jesus. Und vergessen, dass auch Jesus die Tische im Tempel umgetreten hat und mal mit der Peitsche um sich geschlagen hat und gesagt hat, so nicht, Freunde. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Gott hat keinen Bock, dass du andere Götter in deinem Herzen hast. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und wenn du das lang genug treibst, dieses Spiel, dass du sagst, es ist mir egal, ob Gott eifersüchtig ist oder wir haben mich mal für ihn entschieden, das reicht, ja. Aber ich hänge anderen Dingen nach. Und wisst ihr, das sind einfache Dinge. Das sind manchmal Dinge wie unsere Kinder. Unsere Kinder können zu unseren Götzen werden. Unser Smartphone kann zu einem Götzen werden. Leiter und geistliche Leiter können zu unseren Götzen werden. Mein Ehepartner kann zu meinem Götze werden. Und Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der sagt, dein Herz muss mir gehören. Und nicht irgendwem. Und ich glaube, was ziemlich schlimm in unserem Leben sein kann, wenn wir es schaffen, dass Gott zornig auf uns wird. Weil die Bibel bezeugt, er ist langsam zum Zorn. Aber wenn wir es so, wie es hier heißt, dass Gott sich zornig gegen sein Volk gerichtet hat und gesagt hat, das, was sie abkriegen, und dann geht es richtig heftig ab auch in diesem Psalm. Aber und das Spannende ist, und wir sind ja auch so, Gott hat beim Volk Israel immer und immer und immer wieder Zeichen und Wunder getan. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, aber Gott hat vielleicht auch in deinem Leben schon Zeichen und Wunder getan und du denkst, nach einer gewissen Zeit ist es nicht mehr so interessant. Ja, ist cool, dass Gott ein Wunder getan hat. Aber ich brauche jetzt ein ganz anderes Wunder, das hat er noch nicht gemacht. Und so ticken wir ganz schnell und ganz oft und wir vergessen ihn ganz, ganz schnell. Und wir sind da genauso drin. Und wisst ihr, das Volk Israel war immer so, nach einer gewissen Zeit, wenn so die Gegenwart Gottes für sie, ich sage mal in Anführungszeichen, normal war, dann haben sie sich plötzlich umgeguckt und gedacht, ach guck mal, das Nachbarland, die haben aber auch einen coolen Gott. Also lass mal gucken, was der so drauf hat. Oder dann beim Nächsten. Oder auch das, was wir die nächsten Wochen noch hören. Das Volk Israel sehnt sich nach einem König. Was machen sie? Sie beleidigen Gott auf die härteste Art und Weise. Warum? Weil Gott möchte ihr König sein. Aber sie sagen, nee, wir wollen gerne sein wie die Völker um uns herum. Die haben alle ihren König, den sie anfassen können und mit dem sie reden können, so von Face to Face und nicht irgend so einen Zwischentypen brauchen, der das macht. Und Gott ist traurig darüber und sagt am Ende aber, okay, ich warne sie noch vor und sage, es wird kacke, wenn ihr euch so einen menschlichen König hertut, aber ich werde es aushalten. Ich werde euch das geben, weil ihr mein Volk seid und weil ich euch liebe. Aber wir sind ganz schnell auch dabei, wenn Gottes Gegenwart nicht mehr ganz so heftig spürbar ist in unserem Leben, dass wir ganz schnell nach Alternativen gucken. In einem, sagen wir mal, ganz charismatischen, geistlichen Sinn machen wir das dann, indem wir in eine andere Church plötzlich gehen und sagen, ja, da wirkt der Heilige Geist aber viel mehr wie in meiner eigenen Kirche. Und vergessen dabei, dass es ganz oft mit meiner eigenen Herzenshaltung zu tun hat, ob ich Gottes Gegenwart spüre oder ob ich sie nicht spüre. Ob ich Dinge in meinem Leben habe, die gerade versuchen, mich von Gott zu trennen oder nicht, und ich sie nicht vor Gott bringe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können die Gegenwart Gottes aus unserem Leben verlieren, weil wir Lebensstile führen, die einfach gegen die Bibel sind, die gegen den Willen Gottes sind. Und das heißt nicht, dass Gott uns nicht weniger lieb hat, aber seine Herrlichkeit entzieht er uns dann, weil er ein eifersüchtiger Gott ist. Wir lesen weiter. Er verließ seine Wohnung in Silo, das Zelt, in dem er unter dem Volk gewohnt hatte. Er ließ zu, dass die Bundeslade erbeutet wurde. Er gab seine Herrlichkeit in die Hände seiner Feinde. Er ließ sein eigenes Volk durch das Schwert umkommen. Zorn packte ihn gegen sein eigenes Volk. Ihre jungen Männer kamen im Feuer um. Ihre jungen Mädchen starben, bevor sie Hochzeitslieder singen konnten. Ihre Priester wurden ermordet und die Witwen durften ihren Tod noch nicht einmal betrauern. Wir haben es jetzt schon zwei oder dreimal heute gehört und haben über Silo gesprochen. Silo war das geistliche Zentrum damals, weil zu diesem Zeitpunkt von Samuel das Volk Israel noch keine Hauptstadt im klassischen Sinne hatte, sondern da war, dort, wo das Zelt Gottes stand, wo die Herrlichkeit oder die Bundeslade war, dort war das geistliche Zentrum. Und ich finde das spannend, wenn wir das lesen. Ich glaube, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir Gottes Herrlichkeit verlieren. Wenn wir die Gegenwart Gottes aufs Spiel setzen. Und wisst ihr, Israel hat den Kampf verloren, die Philister haben die Bundeslade erbeutet und jetzt kommen wir nochmal, jetzt geht dieses, ich fasse das Kapitel kurz zusammen, es geht ein Bote, geht vom Schlachtfeld nach Silo, dort sitzt Eli auf so einem Stuhl, auf dem er gerade seinen Job als Richter gemacht hat und erzählt ihm, dass seine Söhne gefallen sind. Und ihr wisst, ich lese die Bibel manchmal gerne in so einem Comic-Stil, also stell mir vor, wie es so in Comics passiert und dann, wenn es nicht so tragisch wäre, könnte man sagen, wow, das ist so eine, wie man heute sagt, so eine Slapstick-Geschichte. Er hört, dass seine Söhne gestorben oder gefallen sind. Er fällt rückwärts vom Stuhl, er bricht sich das Genick. Und ich denke, wow, das muss ja ein wackeliger Stuhl gewesen sein. Und dann hat er zwei Schwiegertöchter. Eine davon ist schwanger. Und wir lesen, was da steht. Das heißt, Elis Schwiegertochter, die Frau von Pinhas, also einem von seiner Söhne, der gestorben ist, war schwanger und die Geburt stand kurz bevor. Als sie hörte, dass die Lade Gottes erbeutet war und ihr Mann und ihr Schwiegervater tot waren, setzten die Wehen ein. Sie brach zusammen und gebar. Doch als sie im Sterben lag, sagte die Frauen, die bei ihr waren, zu ihr, hab keine Angst, du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete und reagierte nicht darauf. Sie nannte ihr Kind Ichabod und murmelte, Israels Herrlichkeit ist vergangen. Weil die Lade Gottes erbeutet worden war und ihr Mann und ihr Schwiegervater tot waren, dann sagte sie, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen, denn die Lade Gottes ist erbeutet worden. Und dann stirbt sie. Es sind jetzt nicht die besten Abschiedsworte, wenn man auf dem Sterbebett liegt, kann ich mir vorstellen. Aber ich finde diese Bedeutung von diesem Namen so spannend. Ichabod. Gottes Herrlichkeit ist vergangen. Und ganz kurz das Bibelwissen. Was ist der Beiname von Jesus? Weiß jemand? Könnt gerne reinrufen. Ja, das auch. Aber das ist sein Titel. Immanuel. Wer hat Immanuel gesagt? Lata, super. Applaus aus Lata. Immanuel. Und was bedeutet Immanuel? Gott ist mit uns. Guck mal, hier wird ein Kind geboren und es kriegt ein prophetisches Wort mit in seinem Namen. Und ihr wisst, ich bin jemand, der großer Fan von Namensbedeutungen ist. Und ich denk mir, wow, wie krass musst du drauf sein, dass du dein Kind einen Namen gibst, das solange es lebt, die Bedeutung und alle, die drumherum waren, die Bedeutung wissen, Gottes Herrlichkeit ist von mir gewichen. Was ist das für ein prophetisches Wort über diesem Kind? Du wirst die Herrlichkeit Gottes nicht haben. Warum? Weil sie nicht verstanden hat, dass die Herrlichkeit Gottes nicht an der Bundeslade allein hängt. Aber das Schöne ist, und ich liebe Gott, wie er da drauf ist, und dass er sagt, guck mal, es gibt hier diesen Ichabod, und ich sende euch ein, weil ich will ja die Beziehung zu euch wiederherstellen. Ich bin ja nicht von euch weggegangen, weil ich so dachte, das ist eine schöne Sache, von euch wegzugehen. Sondern es hat ja auch Gott im Herzen wehgetan, dass sich sein Volk von ihm abgewendet hat. Und er sagt, ich schicke euch einen, der heißt Immanuel. Gott ist mit uns oder mit euch. Und was ist das für ein Zeichen Gottes? Er sagt, hey, ihr gebt euren Kindern Namen, die sagen, ich bin weg und meine Herrlichkeit ist weg. Und ich bringe euch einen, wo ich sage, ich möchte mit euch sein. Das ist eine Zusage Gottes, die wir manchmal gar nicht so stark in unserem Kopf drin behalten. Und die Frage ist auch heute, welches Dasein möchte ich führen? Bin ich derjenige, der sagt, ich bin auf dieser Immanuel-Seite unterwegs und ich sage, ich will ein Leben führen, wo ich weiß, Gott ist mit mir und die Gegenwart Gottes ist mit mir. Oder sage ich, eigentlich ist mir es auch egal, weil mein Leben fühlt sich gerade auch so gut an, wie es ist und ach, was interessieren mich die Folgen von den 10, 15 Jahren? Ist mir doch egal, ob Gottes Gegenwart in meinem Leben ist oder nicht. Und wisst ihr, wir können uns jeden Tag neu entscheiden, auf welche Seite wir stehen, ob wir auf die Immanuel oder ob wir auf die Ichabod-Seite gehen. Aber wisst ihr, Gott wäre nicht Gott, wenn er sich einfach so von einem Volk kapern lassen würde. Ich wage mal die steile These, dass Gott auch einen Hintergedanken noch verfolgt hat in dem Moment, als die Bundeslade zu den Philistern kam. Wie ich drauf komme? Wir schauen mal ein Kapitel weiter. In 1. Samuel 5 lesen wir, sie trugen sie, also die Bundeslade, in den Tempel von Dagon und stellten sie neben dessen Standbild auf. Jetzt kurzes Background-Wissen. Dagon war bei den Philistern der höchste Gott, den sie hatten. Und sie dachten, naja, der Gott von Israel und unser Gott, das sind vielleicht coole Kumpels. Und die machen jetzt zusammen, haben sie so eine potenzierte Kraft und uns geht es einfach 3, 4, 5 Mal so gut wie vorher. Deswegen stellen wir die einfach nebeneinander auf und freuen uns darüber. Warum? Weil das Volk der Philister einfach das so in sich drin hatte. Je mehr Götter auf unserer Seite sind, desto besser ist es für uns. Und dann passiert es. Die erste Nacht, was passiert? Ihr kennt vielleicht die Geschichte. Die Bundeslade steht da, eine Riesenstatue. Am nächsten Morgen, boom, das Ding liegt auf dem Gesicht. Was macht es? Die Statue Dagon betet die Bundeslade an. Halleluja, oder? Die Philister checken überhaupt nichts. Denken sie, oh, komisch, das Ding steht hier seit was weiß ich wie vielen Jahren einfach rum und plötzlich fällt es um. Naja, stellen wir sie halt wieder auf. Sie stellen sie auf. In der nächsten Nacht, was passiert? Sie fällt um, aber nicht nur das. Ihr Kopf wird abgeschnitten und ihre Hände werden abgeschnitten. Und da war keiner von dem Volk Israel, der das gemacht hat, sondern es war Gott selber. Und wisst ihr was? Das hat eine Bedeutung. Der Kopf steht für die Weisheit und die Hände stehen für Macht. Und Gott kommt und sagt, euer mickriger Gott, den ihr da hinstellt, der hat gegen mich weder Weisheit noch Macht. Ich kann den so schnell so klein machen, dass ihr den gar nicht mehr sehen werdet. Und das ist der Gott, mit dem wir auf der Seite sind. Es ist kein Gott, für den ich streiten muss. Der ist groß genug, der kann das selber machen. Aber ich darf mich auf seine Seite stellen und darf mit ihm streiten. Und darf, also nicht mit ihm im Sinne von, ich zanke jetzt mit Gott, sondern ich darf an seiner Seite stehen und darf mit dem unterwegs sein, der das macht. Und wisst ihr, und Gott hört da aber nicht auf. Er macht nicht nur, und ich denke mir, hey, was für eine Machtdemonstration, dass der so eine Statue einfach umfallen lässt. Nein, was macht Gott? Er geht noch weiter und er bringt Unheil über die Philister, indem sie Geschwüre bekommen. Und was machen die Philister? Sie checken es immer noch nicht. Sie fangen an, die Bundeslade einfach von Ort A nach Ort B zu bringen. Was passiert dort? Wieder Geschwüre und Leid und viel Tod. Sie machen die Bundeslade in den nächsten Ort. Was passiert dort? Geschwüre, viel Leid und Tod. Sie machen was? Sie bringen die Bundeslade in den nächsten Ort. Was passiert? Viel Leid, Geschwüre, Tod. Irgendwann denken sie, es kommen die Ältesten der Philister zusammen und sagen so, hey Leute, ich glaube, die Bundeslade tut uns nicht gut. Ich glaube, wir sollten sie zurückbringen. Und dann stehen wir da und du denkst dir, ja, das macht Sinn, bringen die dahin, wo sie hingehört. Und was machen sie? Sie machen, und jetzt wird es spannend, sie machen Folgendes. Warte mal, ich springe mal kurz ein bisschen hier. Sie gehen los, sie machen Geschwüre, also sie bilden aus Gold Geschwüre nach, machen die Bundeslade auf, schmeißen sie da rein und sagen, wir opfern ein bisschen was mit. So, dann ist der Gott vielleicht wieder froh und lässt uns in Ruhe. So funktioniert Gott nicht. Aber so sind wir auch drauf. Wenn wir Dinge in unserem Leben machen, von denen wir erkennen, dass sie gegen Gottes Willen und gegen seine Gesetze sind, dann sind wir ganz schnell dabei, dass wir versuchen, Dinge zu opfern und sagen, ja Gott, ich weiß, ich habe da Mist gebaut, jetzt gebe ich spende was in die Gemeinde, dann wirst du hoffentlich wieder glücklich. Halleluja. So funktioniert Gott nicht. Aber wie ist es bei dir heute Morgen? Bist du jemand, der sagt, ich möchte auf Gott hören oder der sagt, ich weiß es besser? Und das macht ganz viel Unterschied. Gehst du zu Gott nur dann hin, wenn du Sorgen und Kummer hast? Oder feierst du Gott einfach, weil Gott Gott ist? Und wisst ihr, das heißt nicht, dass wir in Sorgen und Leid und Kummer nicht zu Gott kommen dürfen, aber wenn Gott nur unsere Adresse ist, wenn wir in Sorgen und Leid kommen, dann ist es sehr eindimensional. Und ich weiß nicht, ob du dich geliebt fühlen würdest, wenn dein Partner oder dein bester Freund nur zu dir kommt, wenn es ihm gerade nicht gut geht. Also ich gehe mit meinem besten Freund auch gerne mal so was machen, wenn es ihm gut geht. Und freue mich, dass es ihm gut geht. Ich bin aber auch für ihn da, wenn es ihm nicht gut geht. Und umgekehrt genauso. Wisst ihr, am Ende schicken sie die Bundeslade zurück. Und wir lesen das in 1. Samuel 6, Vers 3. Schickt die Lade des Gottes Israels zurück, aber sie darf nicht leer sein, lautete die Anweisung. Schickt eine Opfergabe zur Versöhnung eurer Schuld. Dann werdet ihr wieder gesund und erkennen, warum er euch so geplagt hat. Die Frage ist, was soll dieses Schuldopfer bewirken? Aber es ist ganz normal, dass sie so reagieren, weil die kanaanitischen Religionen haben so funktioniert. Ich habe Mist gebaut, mache ich irgendein Opfer und dann ist mein Gott wieder besänftigt. Und ich glaube, wir sind auch manchmal so, wenn wir merken, in unserem Leben laufen Dinge nicht gut, dann gehen wir hin und machen so Deals mit Gott und sagen, okay Gott, ich lese jetzt jeden Tag, jeden Morgen stehe ich um 6 Uhr auf, damit ich in der Bibel lesen kann. Und nach einer Woche merken wir, es ist auf einmal 6:30. Es ist auf einmal 7. Nach 3 Wochen lesen wir gar nicht mehr morgens in der Bibel. Wir denken, boah, ich bin gar nicht so der Morgentyp. Ich lese jetzt abends in der Bibel. Und dann lese ich irgendwann gar nicht mehr in der Bibel. Warum? Weil ich dann tagsüber so viele Dinge erlebe, dass ich denke, oh, jetzt mache ich morgen. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr Dinge auf morgen verschiebt? Das sind die Momente, wo ihr aufhört, die Dinge wirklich zu tun. Und wisst ihr, Gott konnte dieses Opfer von den Philistern gar nicht annehmen, weil es war kein Opfer nach seinen Maßstäben. Gott hatte in Levitikus ganz klar erklärt, wie das Volk Israel zu opfern hat. Und wenn sie und was sie tun, wenn da, keine Ahnung, wenn sie jemandem eine Ohrfeige gegeben haben, dann mussten sie zum Beispiel eine Taube opfern. Und wenn sie jemandem die Kuh kaputt gemacht haben, dann mussten sie ihm 3 Kühe zurückgeben und eine davon Gott opfern und auf eine Art und Weise schlachten und so. Und Gott war das sehr klar, sehr detailliert. Er hat gesagt, so muss man mir opfern und nicht einfach meine Bundeslade aufmachen, irgendeinen goldenen Bullshit reinschmeißen und denken, das reicht schon. Aber wir sind oft genauso, auch in unserer Anbetung, wenn wir vor Gott kommen, wir sind manchmal so dieses nur Schrott für Gott Einstellung. Es wird schon reichen, Gott ist schon okay, der wird es schon okay finden, wie ich das mache. Nein, Gott gibt uns in der Bibel auch einen Weg, wo er sagt, so will ich angebetet werden. Und da dürfen die Wände wackeln. Unter anderem. Das Spannende ist, die Lade kommt wieder nach Israel nach über 7 Monaten. Auf eine Art und Weise, die auch, ihr müsst es nachlesen, ich habe die Zeit nicht mehr dafür, aber Kapitel 6, es geht grob darum, dass sie frisch gekalbte Kühe nehmen, die von ihrem Instinkt her nach ihren Kindern ja gehen würden und sagen, sie schicken die jetzt in die Landesgrenze nach Israel und wenn sie nicht umdrehen, dann wirkt da jetzt der Gott Israels. Und ich denke, wow, wirklich. Und die Bundeslade kommt dort an und das Volk Israel freut sich und sagt, wow, Bundeslade ist wieder da, Halleluja! Und dann machen sie was ziemlich dumm ist. Weil sie haben vergessen, wie man mit der Bundeslade umgeht. Es gab dann nämlich mal so ein Gebot, das Gott gegeben hat, wo er gesagt hat, nur Menschen aus dem Volk Levi oder aus dem Stamm Levi, die zu Priestern berufen sind, dürfen die Bundeslade anfassen. Beziehungsweise nicht mal anfassen, sondern nur mit diesen Stecken, Stäben durch und sie tragen. Aber nicht Hinz und Kunz. Und dann sind wir da in einem Ort, der heißt Bet Shemesh. Und dort sind Männer, die so wenig mehr Gottes Gebote auf dem Schirm haben, dass sie sogar noch einen Schritt weiter gehen. Sie machen die Bundeslade auf. Sie gucken rein und sie denken, oh, das sind Sachen drin, die gehören da nicht rein. Da sind so goldene Geschwüre, Nachbildungen drin. Super, wir haben was zum Opfern, wir bringen die zu Gott. Und sie machen das und opfern die und Gott gefällt dieses Opfer überhaupt nicht. Wir lesen dann, der Herr tötete 70 Männer aus Bet-Shemesh, weil sie in die Lade des Herrn hineingeschaut hatten. Das Volk trauerte sehr über die harte Bestrafung des Herrn. Wer kann die Gegenwart des Herrn, dieses heiligen Gottes, ertragen? Fragten die Menschen von Bet-Shemesh. Wer kann sie ertragen, die Herrlichkeit Gottes, die Heiligkeit Gottes? Keiner. Aber wenn wir bewusst auch noch gegen seine Gebote gehen, dann wird es einfach noch übler. Und wisst ihr, als ich es gelesen habe, beim ersten Mal dachte ich mir, okay Gott, warum? Hättest du nicht eine andere Lösung gehabt, als die 70 Männer da umzubringen? Und Gott sagt zu mir, ja klar hätte ich das gehabt. Aber was wäre die Folge gewesen? Die haben so hart gegen meine Herrlichkeit, gegen meine Gebote verstoßen. Und wenn ich sie nicht gerichtet hätte, hätte ich das Volk animiert, es genauso zu tun. Sich über meine Gebote hinwegzusetzen. Gott hat ein Exempel statuiert. Warum? Weil sie Gott zum Götzen gemacht haben. Weil die Israeliten die Bundeslade und dieses Opfer, das sie dort gemacht haben, für ihre Zwecke instrumentalisieren wollten. Und Gott gesagt hat, so nicht. Er hat die gerichtet, um einen Kreislauf zu durchbrechen, der dann hätte passieren können, nämlich einen Kreislauf der Missachtung und des Ungehorsams und der Niederlagen. Gott hat sie nicht aus Grausamkeit getötet, sondern damit der Rest des Volkes nicht ermutigt wird, zu glauben, dass Gott Sünde konsequenzlos hinnimmt. Wisst ihr, und wir sind nicht mehr im alten Boden. Das bedeutet, wir haben das Glück, dass wir nicht mehr nach diesen Konsequenzen gerichtet werden. Weil Jesus es für uns übernommen hat, aber es heißt nicht, dass die Konsequenzen von sündhaftem Leben sich nicht auf unser Leben auswirken werden. Und ich lade dich ein, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Ich habe 3 Punkte. Gottes Gegenwart kommt nicht durch irgendwelche Rituale. Zweite, unsere Suche nach Gott sollte nicht nur in Sorgenzeiten passieren. Das dritte ist, Opfer ist nicht gleich Opfer. Gott hat uns durch Jesus Christus einen Weg gebahnt, von unserer Schuld und von unserer Sünde frei zu werden. Ich habe einen letzten Bibelvers, der steht in 1. Johannes 1, 9 und 10. Da heißt es doch, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unseren Herzen ist. Und ich lade dich ein, wir wollen einen Song jetzt gleich singen. Ich möchte noch kurz beten vorher. Ich will dich einladen, frag dich heute Morgen, wo sind Dinge in meinem Herzen gerade, wo ich vielleicht bewusst mich entschieden habe zu sagen, Gott, es ist mir eigentlich egal, wie du es siehst. Und du dich vielleicht manchmal wunderst, warum Dinge in deinem Leben nicht ganz so glatt laufen, wie sie vielleicht laufen könnten. Und mir ist wichtig, eine Sache zu sagen, Gott liebt dich nicht mehr oder weniger. Seine Liebe hört nicht auf für dich. Aber die Frage ist, halten wir es in seiner Gegenwart aus oder nicht? Und wenn wir Dinge in unserem Herzen haben, die ihn nicht ehren, dann wird es in uns einen Schmerz auslösen und ein Unwohlsein, dass wir das nicht aushalten können. Und es ist nicht Gott, der sich von dir und mir entfernen möchte, sondern es ist der Gott, der sagt, ich habe so viel Gutes für dich, ich habe so viel Dinge für dein Leben vorgesehen, die auf dich warten, wenn du beginnst, umzukehren, Dinge zu bekennen und zum Vater zurückkommst. Amen. Und Jesus, ich bete, dass wir genau das heute erleben dürfen. Dass wir an der Geschichte von Volk Israel und von der Bundeslade erkennen dürfen, es geht nicht um Rituale, die wir tun. Es ist nicht der Punkt, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Das kann ich auch ohne an Jesus zu glauben. Es geht darum, diese Beziehung mit dir immer wieder aufs Neue warm zu halten, frisch zu halten, an deinem Herzen dran zu sein, Jesus. Es gibt Dinge immer wieder neu in meinem Herzen, die mich von dir wegziehen möchten, Jesus. Und Jesus, ich möchte sie dir heute Morgen ganz neu hinlegen. Ich möchte sie bekennen im Herzen vor dir, weil ich deine Gegenwart brauche, weil ich deine Liebe brauche. Jesus, ich weiß, du hast das Beste für mich bereit, für jeden Einzelnen hier heute Morgen bereit. Wenn wir zu dir kommen und unsere Sünden, unsere Schuld bekennen vor dir, dann bist du treu und du vergibst. Und in Klagelieder gibt es einen Vers, in dem es heißt, die Gnade des Herrn ist jeden Morgen neu. Aber ich darf sie jeden Morgen neu in Anspruch nehmen. Sie ist kein Selbstläufer, sie ist nicht einfach nur da, sondern sie ist ein Geschenk, das ich an jedem Morgen neu in mein Leben hineinlege.